Present Screen, der Filmpodcast über das Gestern und Heute.
Hallo zur zweiten Ausgabe von Present Screen. Wir haben ja viel schönes Feedback schon bekommen auf die erste Folge. Deshalb legen wir direkt nach. Heute mit einem etwas, hoffen wir, nicht ganz so komplizierten Thema wie letztes Mal. Nämlich, es geht heute um Netflix, das Erbe der Videotheken, Fragezeichen. Und dazu begrüße ich wieder meinen tollen Co-Partner. Co-Partner ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber hallo Moritz.
Hallo Ipke, ich freue mich wieder hier zu sein und mit dir aufzunehmen.
Freue mich auch, dass du da bist.
Also, heute geht es um Netflix.
Genau, heute um Netflix geht es, das Erbe der Videotheken. Und wir fangen jetzt, glaube ich, erstmal an, Moritz, mit deinem schönen Einspieler.
Der Begriff Netflix, der sich übrigens aus den Worten Net für Internet und Flix, ein englisches Umgangswort für Filme, zusammensetzt, steht wie kaum ein anderer für eine neue Art Filme und Serien im Zeitalter der Digitalisierung zu konsumieren. Für eine monatliche Abogebühr können aktuell über 200 Millionen Nutzende jederzeit auf ein sich stetig veränderndes Angebot von Filmen und Serien zugreifen. Bei vielen davon handelt es sich inzwischen auch um sogenannte Eigenproduktion der Firma. Denn Netflix möchte sich nicht nur als eine Alternative zu den bisherigen Vertriebsplattformen verstehen, sondern gleich den ganzen Markt an sich reißen und das sehr zum Ärgernis der sogenannten großen Filmstudios wie Warner Brothers und Disney, die man gerne auch vereinfacht als Hollywood zusammenfasst. Dabei begann Netflix ursprünglich 1997 als Online-Videothek, bei denen man DVDs ausleihen konnte und diese dann den NutzerInnen auf dem Postweg zugeschickt wurden. Das besondere Versprechen der Plattform? Bei Überziehung der Leihdauer drohten den NutzerInnen keine zusätzlichen Kosten, so wollte man ihnen schon zu Beginn an eine möglichst hohe Flexibilität gewährleisten. Diese Bequemlichkeit als Leitmotiv führte dann vermutlich auch 2007 zum endgültigen Durchbruch der Plattform, als Netflix, beflügelt durch den Erfolg der Online-Videoplattform YouTube, Filme und Serien auch zum direkten Online-Streaming zur Verfügung stellten. Zu diesem Zeitpunkt veranschlagte Netflix auch eine monatliche Abogebühr, statt wie zuvor im Video-on-Demand-Modell die Preise für Filme und Serien einzeln zu berechnen. Damit diese Rechnung langfristig aufgeht, benötigt man aber auch vor allem eine Bindung zwischen der Plattform und seinen NutzerInnen. Zu diesem Zweck implementierte man 2009, beginnend mit dem Empfehlungssystem Cinematch, eine Vielzahl an stetig komplexer werdenden Algorithmen, um den NutzerInnen immer genau die Inhalte zu präsentieren, die sie am liebsten genau jetzt sehen möchten, auch wenn diese es vielleicht selber noch gar nicht wissen. Dass man auf diesem Weg auch massenhaft wertvolle und aufschlussreiche Daten über die Präferenzen und Sehgewohnheiten der NutzerInnen sammeln kann, nehmen beide Parteien dabei scheinbar sehr gerne in Kauf. Und das ist auch sehr gut für Netflix, denn die Konkurrenz in Form der großen Filmstudios schläft nicht. Und in diesem Falle ist die Konkurrenz auch noch der größte Lieferant an neuen Inhalten. Nachdem erst Disney mit Disney Plus und nun auch Warner Brothers mit HBO Max ihren eigenen Streamingdienst auf den Markt brachten, verliert Netflix auch zunehmend Lizenzen für deren Filme und Serien. Netflix' Lösung für das Problem? Einfach eigene Inhalte produzieren oder exklusiv einkaufen. Bei der Entwicklung der neuen Inhalte bilden die gesammelten Daten der Netflix-Nutzenden dabei natürlich auch eine praktische Hilfestellung. FilmwissenschaftlerInnen versetzt diese mögliche Zukunft der MedienkonsumentInnen, die durch von ihnen gesammelte Daten quasi zur Entstehung von perfekt auf sie selbst abgestimmte Inhalte beitragen, zunehmend in Sorge. Denn wo bleibt denn das Wilde, Unberechenbare und Überraschende, das wir am Film so sehr lieben, wenn nun Algorithmen nahezu incestuös den freien künstlerischen Geist der FilmemacherInnen ersetzen? Dabei ist es allerdings auch keine neue Erscheinung, wenn der Filmmarkt speziell auf seine Zuschauenden zugeschnittene Inhalte produziert. Deswegen drehen wir die Uhr zurück, in eine Zeit, auf die heute häufig mit viel Nostalgie zurückgeblickt wird, als urplötzlich massenhaft neue Filme ihre Konsumenten im großen Videothekenboom der 80er Jahre finden wollten. Gibt es zwischen den Netflix- und den Videothekenproduktionen etwa doch mehr Ähnlichkeiten und Parallelen, als man zuerst annehmen möchte? Um dieser Frage nachzugehen, werfen wir heute unseren Blick auf den Present Screen. Ipke, eine Frage zu Beginn.
Ja.
Gerne. Was ist die älteste bewusste Erinnerung, die du an Netflix hast? Also, wann hast du zum ersten Mal von Netflix gehört und was hast du dir dabei gedacht?
Oh, krass. Es ist nichts Bewusstes. Ich weiß, ich habe irgendwann mal, ich glaube, eine Doku gesehen oder ich erinnere mich vage, dass ich irgendwas im Fernsehen gesehen habe. Wo ich oder vielleicht sogar im Internet schon was auf YouTube gesehen habe, wo Netflix vorgestellt wurde als eben noch Online-Videothek, dass man dort Sachen buchen konnte und dann DVDs noch zugeschickt bekommen hat. Und ich weiß, dass ich das damals sogar noch ganz interessant fand, weil ich damals auch schon Videothekengänger war und einfach so eine Begeisterung hatte, okay, da tut sich irgendwas, da ist plötzlich was möglich, dass man die sogar nach Hause geschickt bekommt. Und erstmal, dass das irgendwie ein Novum war, war für mich total interessant erstmal. Was das für Ausmaße annehmen würde, war mir damals nicht mal annähernd bewusst.
Das ist eine schöne Überleitung und deine Antwort passt auch schon sehr gut zu unserem heutigen Thema. Aber ich kann es mir jetzt auch nicht nehmen lassen, und auch selber meine älteste Erinnerung an Netflix zu veräußern. Denn ich erinnere mich noch genau, als ich Netflix das erste Mal gesehen habe. Ich finde es interessant, dass du tatsächlich schon vor dem Streaming-Zeitalter wusstest, dass Netflix eine Videothek mal war. Ich wusste das nämlich tatsächlich lange Zeit nicht. Mir wurde Netflix zum ersten Mal auf einem iPad während einer Pressevorführung von dem Film Maze Runner gezeigt. Und mein damaliger Chefredakteur hat mir das gezeigt und so, hier, das gibt's jetzt, Netflix gibt's jetzt auch in Deutschland. Da gibt's jetzt irgendwie aktuell so 30 oder 40 Filme. Aber hier, guck mal, da ist auch 2046 von Wong Kar-wai dabei. Und das ist mir irgendwie bis heute so bewusst, also so hängen geblieben, weil ich dachte so, oh krass, Netflix, ich dachte, das ist halt irgendwie sowas, also so für die breiten Massen und so weiter. Jetzt haben die sowas abgefahrenes wie 2046 von Wong Kar-wai. Und dann habe ich sogar überlegt, mir Netflix zu holen, weil ich den Film sehen wollte. Und dann habe ich mir irgendwann Netflix, als ich ja Netflix geholt hatte, war auch eine der ersten Sachen, die ich geguckt habe. Ja, ich möchte jetzt 2046 von Wong Kar-wai sehen, aber da war der Film schon nicht mehr da. Und ich habe den Film bis heute nicht gesehen, obwohl ich ein sehr großer Wong Kar-wai-Fan bin.
Ich habe tatsächlich den Film auch noch nie gesehen. Ich bin aber auch nicht, also ich finde Wong Kar-wai schon toll, aber ich bin da nicht so ein riesen Fan. Aber ja, verrückt. Maze Runner ist schon ein bisschen her. Und ich weiß auch noch, dass ich mich mit Freunden unterhalten habe, die total technik- und digitalisierungsaffin sind, aber die alle schon meinten, ja, ich habe mir jetzt Netflix geholt, meinten die einfach aus so einer Technikbegeisterung, und die meinten, Netflix in Deutschland lohnt sich noch gar nicht, weil es halt wirklich super wenig Filme sind und nicht nur ein Bruchteil von dem, was in Amerika möglich ist. Und jetzt, was ja auch ein riesiges Problem ist, worüber das wir heute viel sprechen werden, ist ja dieses überbordende Angebot irgendwie auch kritisch zu sehen.
Ja, genau, das ist ja auch ein Ding, was bei Netflix ja häufig schon fast kritisiert wird, dass sich Leute nahezu erschlagen fühlen an dieser riesen Auswahl an Filmen. Wenn du Netflix aufmachst, hast du ja einfach diese vielen kleinen Kacheln angezeigt, und standardmäßig ist Netflix ja auch so programmiert, dass dann auch so ein kleines Vorschauvideo oder so ein Einblick in den Film abgespielt wird, inklusive Toben, was ich in extreme Stresssituationen immer als extreme Stresssituation empfunden habe. Und ich glaube, die Funktion, das auszuschalten, wurde ja auch erst vor einer gar nicht mal so langer Zeit implementiert. Es ist schon, das ist so ein bisschen der Leitfaden, der mich, glaube ich, heute auch durch diese Aufnahme bringen wird. Denn ich glaube, ich stelle jetzt zu Beginn gleich mal eine wilde These in den Raum und sage, Netflix versucht mehr durch Quantität und weniger durch Qualität zu überzeugen und die Leute einfach mit einem Überangebot zu erschlagen. Ifke, wie siehst du das? Stimmst du mir dazu?
Ja, ich stimme dir da so zu. Ich stimme dir total zu. Deshalb finde ich es auch gar nicht so eine wilde These. Also ich glaube, dieses Überangebot, was da geliefert wird, führt auch zu einer ganz komischen Art und Weise des Guckens, was ja auch zig Leute berichten, dieses am Ende gucken die gar nichts mehr, weil sie denken, ich kann das gucken und das und dies und das und das und das. Und dann führt es am Ende dazu, dass man überhaupt nichts guckt. Und ja, das ist eigentlich, dann guckt man plötzlich doch nur YouTube-Videos und das war's.
Es ist die eine Version davon. Es gibt aber, glaube ich, auch so den totalen Gegenentwurf davon, dass Leute heutzutage auch Netflix einfach so anmachen und da irgendwo reingucken und sich da einfach so treiben lassen, was ihnen der Algorithmus zuspielt. Da gucken sie da mal ein bisschen rein, da finden sie das doof, dann gucken sie da weiter, dann landen sie letztendlich doch wieder bei irgendwelchen Sitcoms, die sie schon 100.000 Mal gesehen haben. Das ist ja auch so eine völlig andere Art, Filme und Serien zu konsumieren, die uns ja auch eher so ein bisschen fremder liegt tatsächlich. Für uns ist ja irgendwie so ein Film auch immer so ein Stück weit, das erarbeitet man sich, da setzt man sich mit auseinander, man gibt dem Ganzen irgendwie Zeit und man guckt sich das von vorne bis hinten an. Also ein Film abbrechen ist ja vor allem in so Filmliebhaberkreisen schon ja eigentlich so eine, ich will nicht sagen eine Todsünde, aber kein Kavaliersdelikt. Der Film muss geehrt werden und die Vorstellung, irgendwie in Filme reinzugucken und wenn die ersten 10 Minuten nicht sofort einen catchen, da schaltet man direkt das andere. Ich kenne das auch von mir selbst, dass ich auch Filme ganz oft gucke und dabei so das Gefühl habe, so, ja, vielleicht wird es am Ende ja noch gut.
Ja, und
diese Haltung dazu durch Netflix ist ja auch eher, ja, wenn der Anfang nicht gut ist, dann kann das Ende ja auch gar nicht gut sein.
Voll, und man quält sich da auch, quält sich in Anführungszeichen auch nicht durch. Also ist überhaupt nicht die Bereitschaft da, sich da durchzukämpfen und zu sagen, okay, mal gucken, was das Ende mir noch bringt. Und ich glaube, darüber werden wir heute ganz viel sprechen.
Yes.
Und auch wenn es um die Filme geht, die wir heute uns angucken, deshalb will ich das Thema heute gar nicht so groß aufmachen. Ich wollte noch mal ein paar Sachen zu sagen zu dem, was du gerade gesagt hattest. Diese Funktion, die es da bei Netflix gibt, ich finde zum Beispiel bei Netflix ganz schlimm, diese Funktion, dass wenn der Abspann beginnt, dass dann schon direkt das nächste kommt.
Oh ja.
Das finde ich ganz schrecklich. Ich finde das auch im Fernsehen schon schlimm, dass der Abspann manchmal auch abgeschnitten wird oder sonst was. Und das finde ich total grässlich, weil irgendwie im Kino, es ist jetzt natürlich auch wieder so in so einer Cineasten-Bubble, diese große Kennerschaft, den Abspann zu gucken, aber es ist halt wirklich, irgendwie ehrt man dann die ganzen Leute, die da mitgemacht haben, als dass ich auch den Moment so schön finde, mal in Ruhe den Abspann zu gucken und dann hast du mal Zeit zu reflektieren, was habe ich da gerade gesehen, und diese Moment der Reflexion wird natürlich total abgeschnitten, wenn man direkt mit dem nächsten Programm zugeballert wird.
Ja, ich finde auch, der Abspann ist mir bei Filmen auch überraschend wichtig. Es ist ja auch einfach so eine Art, man wird aus dem Film entlassen. Dann sitzt dann halt eben meistens noch im Kino ein paar Minütchen und kann doch irgendwie drüber nachdenken, ja, was du halt gerade gesagt hast. Mir ist auch immer extrem wichtig, welcher Song oder welche Musik im Abspann läuft. Vielleicht bin
voll,
ich
da, total.
Also es gibt ja hier am Ende von Uncut Gems, der ja auch nur auf Netflix lief, läuft ja im Abspann hier dieser Eurodance-Klassiker, mir fällt der Name jetzt nicht ein.
Das ist ja Gigi D'Agostino.
Dankeschön, genau den meine ich. Und das ist so
ein. Ich weiß leider nicht, wie der Song heißt.
Ich weiß es auch nicht, ist aber auch egal. Ich will eigentlich nur auf den Punkt hinaus. Das ist so ein genialer Einsatz von Musik im Abspann des Films, was halt wirklich nochmal so ein Paukenschlag den Film beendet. Und dann hat Netflix, als ich den Film damals gesehen habe, mir das direkt weggeballert, weil du hast ja nur irgendwie 5 Sekunden Zeit, um zu klicken, dass du den Abspann weitersehen willst oder so. Und dann hat er mich da sofort rausgehauen und es hat mich super geärgert in dem Moment, weil ich das so eine tolle Abspannmusik für diesen Film fand.
Voll, ich kenne das auch. Ich habe auch so einen ähnlichen Moment gehabt bei einem ziemlich unbekannten Film, also das ist unbekannt, aber der jetzt auch nicht in so Feuilleton-Höhen schwebt wie Uncut Gems, nämlich bei Underwater, weil da kommt am Ende doch irgendwie so ein cheesy Pop-Song, aber dann wird da gesungen von dem Part Inside of Me, der irgendwie einem doch fremd ist. Ich dachte, ja, das ist total toll, das passt total zu dem Film, weil es da irgendwie auch um was Verdrängtes geht. Und dann dachte ich, ja, das gibt dem jetzt nochmal so eine ganz andere Ebene, und ich glaube, ich war eh total begeistert vor dem Film und war auch total überrascht davon, weil das ja auch irgendwie so ein Film war, der so ein bisschen unterm Radar schwamm. Underwater schwimmt unter dem Radar.
Ja.
Das war schon ein Witz hier.
Ja, war schon ein guter Joke. Ja, vielleicht reden wir auch irgendwann mal über Underwater.
Ja, es war eine kleine, nicht non-intended Pun.
Das stimmt.
Genau, das wollte ich nur mal erwähnen. Ich will dich nicht immer so abschneiden, aber ich wollte aber, bevor ich das nämlich vergesse, ich wollte noch mal kurz aus deinem Einspieler direkt erzählen, dass du von ja MedienwissenschaftlerInnen gesprochen hast, die Netflix sehr kritisch sehen. Und ich glaube, einerseits, weil es halt künstlerische Experimente überhaupt nicht gegeben sind durch diese Algorithmen. Und dann wollte ich noch mal auf das Buch Streamland von Markus S. Kleiner hinweisen, wo ja eben auch gesagt wird, Netflix und Co. schafft den gläsernen Bürger eben durch diese Algorithmen und durch diese Unterleuchtung, was ja sogar so weit ging, dass die irgendwann mal veröffentlicht haben, sie wissen, dass 2 Personen der kleine Lord gucken und abbrechen und darüber Jokes gemacht haben und die Leute schockiert waren, wie gut, was Netflix alles weiß. Und ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass wir auf jeden Fall auch dieses Buch nicht ungenannt lassen, damit auch Herr Kleiner seinen Hack bekommt.
Auf jeden Fall, Markus Kleiner muss man ehren. Vielleicht packen wir mal einen Link zum Buch oder so in die Folgenbeschreibung oder so. Also wenn ihr die Folge gerade hört, liebe Zuhörer, checkt mal die Folgenbeschreibung. Da könnten ein paar ergänzende Literaturwerke oder so drinstehen.
Genau, und ich glaube tatsächlich, ich weiß noch nicht, inwieweit das heute richtig politisch bei uns wird. Ich glaube, wir reden viel auch einfach sehr über Kunst und Konsumverhalten, aber trotzdem wichtig, glaube ich, da die Leute Shoutout zu geben, die sich intensiv damit schon beschäftigt haben.
Auf jeden Fall. Jetzt können wir aber am besten zum nächsten Thema weiter, denn wenn wir an eine überbordende Auswahlmöglichkeit an Filmen sehen, woran erinnert uns denn das noch? Videotheken.
Genau, ich dachte, du fragst mich das jetzt, da dachte ich, Moritz, ist ja schon im Titel irgendwie gegeben.
Ich wollte gerade eine schöne Überleitung zum zweiten Aspekt unserer heutigen Untersuchung finden, denn wenn man so Netflix öffnet, man sieht da diese ganzen bunten Kacheln und mir ist das vor kurzem bewusst geworden, als ich in so eine Videothek früher reingegangen bin, da sah ich auch überall diese bunten Hüllen in den Regalen mit dem Cover zu mir gedreht stehen, die mich irgendwie so angeschrien haben, los, komm her, nimm mich in die Hand, lies meine Rückseite. Das kann man bei Netflix jetzt nicht machen. Man kann irgendwie draufklicken und dann diese winzig und meistens echt gar nicht mal so gut geschriebenen Inhaltsangaben durchlesen. Da war natürlich in der Videothek schon ein Vorteil, dass man zumindest sich ein bisschen das genauer unter die Lupe suchen konnte. Was könnte denn das jetzt für ein Film sein, der mich jetzt nur von dem Cover her anspricht? Aber ich spreche das halt eben, wie schon wahrscheinlich alle sich denken, genau jetzt in dem Moment an, weil halt eben da doch zwischen Netflix und der doch sehr nostalgisch beäugten Videothekenkultur doch durchaus Parallelen bestehen und halt eben nicht nur darin, dass Netflix mal ursprünglich als Online-Videothek angefangen hat.
Ja, ich glaube auch, dass es heute auch ganz viel darum gehen wird, dass man dort die Differenzen aufzeigt, aber auch eben, was viele eben auch übersehen, auch Ähnlichkeiten. Und du hast da, glaube ich, eine spannende Ähnlichkeit gesagt, nämlich diese, ich finde auch spannend, dass du das so mit sowas Visuellem verbindest, nämlich diese Kacheln sind wie diese Videothekencover. Und das kennt man ja auch aus Videotheken, die waren ja alle immer so schön aufgestellt. Aber dort sehen wir ja schon, das Problem bei Netflix ist, dass es halt wirklich keinen Lagerraum benötigt und in Videotheken eben auch mal ausgemistet wird und es dann doch eben begrenzt ist. Und egal wie überbordend es ist, es gibt eine Begrenzung irgendwie. Und diese Comfortzone, deshalb fand ich das so toll, was du im Einspieler gesagt hattest, dass dieser Gedanke des Komforts auch dort schon gegeben ist, dass man sagt, es gibt keine Strafgebühren, du musst nicht mal das Haus verlassen, das kommt zu dir. Das ist schon sowas Komfortmäßiges im Vergleich zu einer Videothek. Da musst du ja vielleicht auch erstmal hinfahren. Da musst du dich dir aussuchen, was nehme ich dann. Dann ist die Beschreibung, es ist ja, es klingt jetzt absurd, aber es ist ja wirklich so, für manche ist vielleicht auch der Akt, ich muss mir jetzt dieses Cover angucken, die DVD umdrehen oder die VHS damals noch und mir das durchlesen, ist vielleicht alles viel mehr Akt, als ich drücke auf was drauf und dann kriege ich schon alles gesagt, was das denn ist. Und die Algorithmen nehmen mir auch die Auswahlmöglichkeiten auch noch ab. Also du kriegst auch noch vorgeschlagen, das kann dir gefallen. Das gab es ja in der Videothek früher nicht so wirklich. Da gab es vielleicht mal Empfehlungen des Hauses oder dein Videothekar kannte dich irgendwann, hat dir auch was empfohlen. Und nochmal zurück zum Videothekar und der Suche, deshalb kenne ich zum Beispiel noch. Ich bin manchmal Videotheken gegangen und hatte gezielt einen Film gesucht. Da musst du erstmal das System begreifen. Mit diesen ganzen Nummern und Zahlen und sonst wie. Dann bist du meistens nochmal zur Kasse gegangen und gesagt, ich suche das und das. Dann suchen sie das erstmal raus und sagen, ja, das steht da und da. Dann schreiben sie dir eine Nummer auf, da musst du erstmal dieses Nummernsystem verstehen und suchst das. Und dann sagen sie, ah, nee, der Film ist auf dem Index, da müssen sie rüber in die Erwachsene-Videothek, da musst du auch noch rüber in die Erwachsene-Videothek. Und das ist alles nicht ganz so viel Komfort wie Netflix. Und ich glaube, es wird heute ganz viel darüber gehen, so ein bisschen McLuhan-mäßig, wie eben dort diese Gegebenheiten von Netflix unser Sehverhalten auch verändert hat. Und auch eben die Filme. Also sowohl Medium is the Message als auch Medium is the Massage, glaube ich, wird heute bei uns ein großes Thema sein.
Ja, auf jeden Fall. Dazu möchte ich auch gerne noch kurz zwei Sachen sagen. Zum einen, du hast es schon angesprochen, Indexfilme waren damals auch ein extrem großer Faktor, der für viele Menschen für die Videothek gesprochen hat, weil man da halt auch die Filme gekriegt hat, die man eben nicht überall anders bekommen hat. Das ist jetzt inzwischen im Zeitalter des Internets so ein bisschen hinfällig geworden, weil du ja eigentlich eh jeden Film irgendwo im Internet finden wirst, wenn du wirklich danach suchst. Und der zweite Punkt, ich finde so die größte Komfortsache, die einem Netflix abnimmt, ist eben, man muss sich nicht entscheiden, anders als in der Videothek. Man entscheidet sich zwar dafür, einen Film anzugucken, anzuklicken oder eine Serie eben, aber wenn die einem nicht gefällt, kann man auch ganz schnell eben das wieder wechseln und sich was anderes angucken. Bei der Videothek ist es ja so, du hast was ausgeliehen, bist nach Hause gefahren, dann fandst du den Film aber blöd, den du da ausgeliehen hattest. Ja, dann saßt du halt eben da, aber du hattest dann vielleicht auch nur diesen einen Film und musstest dann entscheiden, so ja, gucke ich den jetzt trotzdem noch zu Ende, vielleicht wird es noch gut oder bringe ich den jetzt zurück in der Videothek und leih mir noch schnell was anderes.
anderes aus? Oder sage ich ja, doof gelaufen, ich gucke heute Abend gar nichts? Das ist ja ein Problem, was bei Netflix eigentlich nie passieren kann, weil du, wenn du einen Film nicht magst, hast du 3000 andere, die du dir theoretisch auch angucken könntest.
Das ist wirklich das, was ich meinte mit die Gegebenheiten von Netflix schaffen dort ein ganz bestimmtes Sehverhalten. Und ich denke auch, wenn du dir den Film ausgeliehen hast und guckst, schmeißt ihn rein und merkst, es ist jetzt doch nicht so geil, aber ich habe jetzt den Film ausgeliehen und die Filme, die ich zu Hause habe, die kenne ich alle schon. Und die Bereitschaft einfach das durchzustehen und sich vielleicht zu überraschen lassen zum Film, ist einfach viel größer, allein durch diese äußeren Gegebenheiten. Und auch nochmal, das fängt ja auch schon an, eine DVD reinzulegen, auf Play zu drücken, zu pausieren und rauszunehmen. Und all diese Dinge sind eben auch ein bisschen umständlicher noch, als zu klicken und zu spulen mit der Maus und was es dort alles für Möglichkeiten gibt. Alles läuft darauf hinaus, dass Netflix so eine ganz komische Comfortzone kreiert, die halt, glaube ich, für den Filmgeschmack, ich kann es ganz schlecht beschreiben, also sowohl die Filme leiden, glaube ich, darunter, als auch eine Seherschaft leidet darunter.
Ja, jetzt haben wir doch relativ gut so die Äußerlichkeiten, so die Fassade, so die Benutzeroberfläche von der klassischen Videothek mit Netflix verglichen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Richtung Inhalt weiter, denn ja, was beide ja auch ein bisschen eint wieder beide Welten, es gibt speziell dafür produzierte Inhalte. Also Netflix ist ja jetzt schon seit längerem dabei, eigene Serien und Filme auch zu produzieren und sich da auch so ein bisschen selber um ihre eigenen Inhalte, ihren eigenen Nachschub zu kümmern. Und das ist ja in einer verdrehten Form auch bei Videotheken der Fall gewesen. Denn als die große Videothekenboom stattgefunden hat, war da ja plötzlich ein viel größerer Markt an Filmen. Da konnte man plötzlich viel mehr Filme an die potenziellen Zuschauenden vermitteln oder verleihen eben. Und auch da wurden ja auch viele Filme speziell für Videothekenpublikum produziert, wo man wusste, die werden jetzt im Kino nicht groß und lange laufen. Das sind eher so speziellere Filme, aber die könnten halt in den Videotheken dann richtig abgehen. Es gibt ja auch viele sogenannte Kultfilme, die vor allem durch ihre Videothekenstatus eben dann später doch sie über Jahre lang halt sehr gut gehalten haben, auch wenn sie vielleicht im Kino gar nicht mal so erfolgreich liefen.
Ja, also ich stimme dir total zu. Ich glaube, wir machen das wie folgt jetzt. Ich stelle dir jetzt mal eine kleine Frage, Moritz, und dann würde ich sagen, gehen wir schon zu unserem ersten Film über, weil ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, können wir super toll an unserem ersten Film erklären. Meine Frage ist, weil du es gerade schon angesprochen hast, was ist für dich denn ein typischer Videothekenfilm? Wie würdest du hast auch von bestimmten Gruppen gesprochen. Was sind das denn für Gruppen, die so ein Videothekenfilm ansprechen soll?
Also der ultimative Videothekenfilm für mich jetzt, ich fange einfach mal beim Persönlichen an, war tatsächlich Tanz der Teufel, also Evil Dead.
Ja.
Das war eben so ein berühmt-berüchtigter Film. Ich meine, ich bin nicht ganz so alt, um mit dem Film aufgewachsen zu sein, aber der war auch sogar in meiner Generation noch irgendwie ein Thema. Und das war halt so dieser mystische Film, den man nirgendwo greifen und bekommen konnte. Aber dann gab es halt eben diese eine Videothek, die da diese mysteriöse Tür zum 18er-Bereich hatte. Und da standen halt all die splatterigen Horrorkracher, die einfach vom Cover und von allem ihren Titeln und Bildern einfach geschrien haben, hier geht's richtig krass zur Sache und das ist sowas total mystisches, verstörende Welt, die man hier eingetreten ist. Und Tanz der Teufel, Tanz der Teufel wollte den unbedingt sehen damals und habe den eben in der Videothek gefunden und für mich steht dieser Film auch ganz viel für Videothekenkultur eben, weil das eben ein Film, wie schon gesagt, ein Film ist, den man nicht überall kriegt und ist halt auch ein sehr besonderer Special Interest Film, weil viele Leute sagen ja auch sowas Brutales und Schlimmes gucke ich mir gar nicht erst an. Ist auch gut, dass diese Filme nicht in der Öffentlichkeit rumstehen, die gehören auch hinter die böse Tür verbannt, wo dann nur diese leicht doch Suchenden, ich nenne sie einfach mal Filmsuchenden, die auch finden, weil das sind Filme, die kann man nur finden, wenn man sie auch wirklich bewusst sucht.
Genau, ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist eben auch dieses Erwachsenen-Videotheks-Ding, was ich ja auch schon angesprochen habe, ist, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, weil es auch irgendwie verpönt und ich weiß auch noch, ich musste dann immer, um die indizierten Horrorfilme mir zu suchen, musste ich dann immer in die Erwachsenen-Videothek am Leonie Sane Pappaufsteller vorbei und es roch da auch immer so ganz bisschen muffiger in dieser Erwachsenen-Videothek und der Videothekar dort hatte so ein so ein Bild von der Venus, wo er mit irgendeiner Darstellerin drauf war. Und das hatte dann irgendwie, das war ja so ein bisschen anrüchiger und dann war man auch frisch 18 geworden. Da ist man dann so, und ja, und das geht vielleicht auch ein bisschen durch Netflix verloren und ich glaube, dieses leicht Anrüchige findet man auch nicht auf Netflix. Also man findet mittlerweile, glaube ich, sowohl das Anrüchige als auch den Wong Kar-wai-Film gar nicht mehr so auf Netflix. Und jetzt wollte ich nochmal das Zweite sagen, weil ich ganz spannend finde, so im Zuge unserer Recherche bin ich auf diesen Film Mad Mutilator gestoßen, den ich noch nicht gesehen habe, der aber von vielen als so eine Trash-Perle gefeiert wird. Und es ist halt ein französischer Slasher-Film, der von einem Videothekenbesitzer, ich glaube in Lyon, produziert wurde. Wirklich für seine Stammkunden, weil er gesagt hat, okay, diese 80s-Slasher-Filme laufen am besten, ich drehe jetzt selbst so einen Film. Und da steckt ganz viel drinne. Was ich total interessant finde, es ist irgendwie schon dieser Netflix-Gedanke, der für die Vertreibung zuständig ist, produziert zugeschnittenen Content. Aber es ist halt nicht die 0815 Hollywood-Komödie, sondern es ist halt irgendwie so ein ulkiger Slasher-Film, der auch einfach, dem es auch einfach an Mitteln an allen Ecken fehlt. Und total spannend, vielleicht jetzt interaktiv, falls HörerInnen von uns diesen Film gesehen haben und kennen, können die ja gerne auch was dazu uns schreiben. Und ich werde den auch nachholen auf jeden Fall. Also ich habe total Lust, diesen Film mal zu sehen.
Ja, ich habe auch Bock auf den Mad Mutilator, der ominöse französische ultimative Videothekenfilm, weil er eben aus einer Videothek quasi entsprungen ist. Ich fand es auch gerade sehr schön, dass du deinen Videothekenbesuch mit so vielen Sinneseindrücken eben beschrieben hast. Ich meine, da gab ja sogar nicht nur optisch was, sondern auch was Geruches. Also für mich riechen alte Videotheken immer so ein bisschen nach kaltem Rauch, weil man irgendwie damals auch noch rauchen durfte eben drin.
Es ist wirklich so, ja.
Ja, also das sind auf jeden Fall so sinnliche Sachen, die wird man bei Netflix nicht finden. Naja, außer man ist halt in einer fremden Wohnung, weil sein eigener Wohnungsgeruch gewöhnt man sich ja irgendwann dran.
Und diese fremde Wohnung ist total zugequallt.
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte das jetzt einfach noch kurz abschließend sagen, dass Videothekenfilme auch für mich einfach so ein bisschen Kino des Extrems sind und der Nische eben. Da geht es ganz bestimmt darum, diese Filme werden produziert, um eben bestimmte Interessengebiete abzudecken, zum Beispiel eben Slasher oder viel Action, auch ganz viel italienisches Genre-Kino aus den 70er Jahren, wo es dann irgendwie 100 Millionen Italo-Western und Zombie-Filme und sowas gab. Die hatten da ja auch immer eine sehr lebhafte Zukunft in der Videothek, weil die eben auf ein ganz bestimmtes Publikum zugeschnitten worden sind. Womit wir jetzt wieder zurück zu Netflix kommen, denn wir haben so ein bisschen wir haben jetzt so ein bisschen das Gefühl, Netflix versucht nicht auf bestimmte Zielgruppen oder Interessen zuzuschneiden, sondern Netflix produziert Filme für alle.
Ja, für alles und jeden, aber will es eben gerecht machen.
Sie wollen alle ansprechen. Ob sie es schaffen, ist eine andere Frage. Das, denke ich, ist jetzt auch ein guter Einstieg in den ersten von unserer beiden Filme. Wir haben nämlich, um dieses ganze Themengebiet ein bisschen abzugrenzen, haben uns zwei Filme auf Netflix angesehen, die so in den letzten anderthalb, zwei Jahren so die meist diskutierten waren. Einer von ihnen ist Tyler Rake Extraction, wie er in Deutschland heißt. Warum wir ausgerechnet diesen Film angesehen haben, ist relativ einfach zu erklären. Wir haben nämlich geguckt, was ist denn der meist gestreamte von Netflix produzierte Film, und das ist tatsächlich Extraction mit 90 Millionen Streams oder so. Auf jeden Fall sehr viele, und Extraction als Film, ich möchte jetzt an dieser Stelle den Disclaimer ablassen. Wir werden jetzt irgendwie, ich glaube, auf beide Filme gar nicht mal so groß inhaltlich eingehen. Wir ordnen das jetzt eher in unsere heutige Diskussion, also in unseren Kontext ein. Aber Extraction ist tatsächlich ein Film, da geht es halt eben um Chris Hemsworth, der Tyler Rake spielt, ein unglaublich krasser Super-Söldner, der aber auch gebrochen ist, aber er muss noch einen Job erledigen und den Sohn aus einem Drogenkartell retten in Indien irgendwo, und da geht's ordentlich zur Sache mit viel Action. Also wenn man das sich so anguckt, hätte eigentlich auch ein guter Videothekenfilm sein können, doof gesagt. Das Versprechen hier, wenig Handlung, viel Action, ist auf jeden Fall gegeben, wird auch eingelöst. Trotzdem fühlt sich das irgendwie anders an. Ibke, kannst du dir vorstellen, warum?
Ja, ich hatte nämlich beim Gucken auch immer das Gefühl, ich muss so lachen, weil du hast das gerade so geil beschrieben. Der knallharte Chris Hemsworth. So, warum fühlt sich das anders an? Ja, ich glaube, ein Riesenfaktor ist, dass dieser Film eben irgendwie auch keinen Spaß hat an diesem Amoralischen, was wir die ganze Zeit beschrieben haben, was irgendwie im Videothekenfilm drinsteckt und irgendwie auch so seltsam ernst dabei ist. Und ich versuche das mal zu beschreiben, wenn man sich so alte Canon-Filme anguckt, hat man immer das Gefühl, irgendwie wissen die auch, was sie da machen. Also es gibt ja diese Ninja-Filme und irgendwie wissen die auch, das ist alles ziemlich hanebüchen, was wir ja machen. Und wir haben auch irgendwie Lust auf Schaulust, und Schauwerte und so eine simple Affektstruktur und wir legen jetzt hier richtig los. Und Tyler Rake hat das halt nicht. Tyler Rake will halt irgendwie noch, will halt mitspielen bei den großen Actionfilmen. Deshalb passt's auch, dass einer der Russo-Brüder, Joe Russo, das Drehbuch geschrieben hat, den man ja von den Marvel-Film kennt und Sam Hargrave Regie geführt hat, der vor allem berühmt ist als Stunt-Koordinator der Marvel-Filme. Und deshalb hat es halt null diesen Charme von, ja, wir drehen ja komplett am Rad, sondern es bedient sich immer so einer genormten, so einer sehr genormten Ästhetik. Und es hat halt einfach, es bringt halt irgendwie auch keinen Spaß. Es muss dann auch total moralisch alles sein, weil jetzt einfach nur Spaß an Action, Gewalt und Bewegung, das geht ja nicht. Sondern man muss das noch moralisch aufladen. Dieser Tyler Rake ist halt auch total gebrochen, weil er hat sein Kind verloren. Und jetzt kriegt er die Chance, indem er halt, es geht ja darum, dass er dieses Kind dort rettet, das hat er die Chance, das wieder gut zu machen. Und es geht auch wieder um verlorene Väter und so. Und ich habe eh das Gefühl, dass in Hollywood ganz viele Leute extreme Probleme mit ihren Vaterverhältnissen haben. Siehe Ad Astra. Das ist ganz seltsam. Und ich würde wirklich sagen, Tyler Rake fühlt sich nicht wie ein Videothekenfilm an, weil er halt diesen Spaß am Kruden, am Hanebüchenden, einfach auch an Action und Bewegung nicht hat, sondern irgendwie vor allem irgendwie einfach diese seltsame, gute Unterhaltung haben möchte. Er möchte wirklich einfach dieser seltsame Begriff, man sagt ja immer,
ja,
Hochkultur und Trash sind sich näher sogar, weil sie so extreme Pole sind und in der Mitte schwimmt die sogenannte gute Unterhaltung. Es ist total verbürgerlicht und meistens auch ziemlich langweilig und zweifelt auch nicht den Status quo groß an. Und ich finde, Tyler Rake ist so ein guter Inbegriff davon.
Also ich stimme da völlig mit ein. Ich bin eigentlich auch ein großer Fan von Actionfilmen persönlich. Dieser Film schreit Action aus allen Poren, läuft irgendwie 120 Minuten. Diese 120 Minuten sind mindestens 90 Action jetzt grob geschätzt. Trotzdem macht dieser Film irgendwie überhaupt keinen Spaß. Wohingegen ich mit jetzt, keine Ahnung, Walker Texas Ranger mit Chuck Norris aus den 80ern einen Riesenspaß habe, obwohl der ähnlich bekloppt ist in seinen Themen und seiner Handlung eben. Aber der hat halt eben so das Krude und der kommt mir auch nicht irgendwie mit der Moralkeule runter, weil das Schizophrene bei Tyler Rake ist halt vor allem, dass dieser Film eindeutig gemacht worden ist, um viel Action zu präsentieren, aber der Film steht irgendwie gefühlt auch nie dazu, deswegen kommt halt dieser ganze komische emotionale Kern hinzu, dass es ja auch nur darum geht, dass Tyler Rake wieder gut machen will, dass er für sein Kind nicht da war, als es gestorben ist.
Es ist auch so, die Action ist sehr gleichförmig, also ich habe das Gefühl, alle kämpfen gleich und es ist halt auch diese Action, die man aus Marvel-Filmen kennt. Es passt auch, dass da irgendwie der Typ dahinter steckt, der irgendwie auch federführend ist bei der Entwicklung der Action, wie wir sie aus Marvel-Filmen kennen. Ich habe das mal für mich selber so Handwerker-Film genannt. Das sind halt alles Leute, die irgendwie ihr Handwerk beherrschen und das haben sie gut runtergerattert. Das ist irgendwie ist wie ein Schreiner, der einen guten Stuhl gemacht hat. So wirkt dieser Film stellenweise. Und ich will ganz kurz noch mal einen Aspekt ansprechen, um den Film nicht komplett zu bashen. Es gibt in der Mitte, gibt's ja diese eine Sequenz, wo, glaube ich, es wirkt halt wie eine Plansequenz. Es sind wahrscheinlich, also zu 100% sind halt Fake-Schnitte drinne. Und es ist auch interessant zu sehen, die Kamera bewegt sich frei durch Räume. Und ich muss sagen, da hatte ich dann auch mal kurz ein bisschen Spaß. Also es war da wirklich so, okay, der reißt gerade komplett was runter. Das sind jetzt wirklich mal am Stück paar Minuten, wo nur Action ist. Und da hatte ich dann auch mal kurz Moment, wo ich dachte, ach, das ist doch irgendwie jetzt mal ganz spannend. Aber das ist halt dieser ganz kurze Lichtblick. Und auch dort ist es alles total gleichförmig. Also wie Tyler Rake die Leute dort umhaut und erschießt, das ist alles sehr gleichförmig und dann auch irgendwann sehr ermüdend gewesen.
Ja, da würde ich gerne einhaken. Das ist für mich gerade auch so ein Aha-Moment gewesen. Ich glaube, was diesem Film einfach kolossal fehlt, ist der Exzess und der Höhepunkt. Dieser Film bewegt sich wirklich 2 Stunden extrem gleichförmig, wie die Leute halt eben auch kämpfen. Und ja, es gibt diese Plansequenz in der Mitte, wo man dann mal kurz aufmerksamer wird, weil, oh, es kommt die Plansequenz, die heutzutage scheinbar jeder Actionfilm haben muss, weil Plansequenzen sind krass und toll und bla bla bla, darüber reden wir ein andermal. Aber wenn ich da jetzt einen Videothekenfilm dagegen halte oder einfach auch, man kann es auch ein bisschen aufweiten auf so gute alte 70er, 80er Exploitation-Filme. Diese Filme sind ja auch häufig darauf konzipiert, dass sie auf bestimmte Höhepunkte zusteuern. Das ist irgendwie, wenn du jetzt bei Voodoo-Schreckensinsel der Zombies zum Beispiel denkst, hat jeder sofort zum Beispiel den Fight mit dem Hai unter Wasser oder eben diese Augen, dieses Auge, was in den Splitter reingerammt wird. Nee, andersrum, der Splitter wird ins Auge gerammt. Und in diesem Film passiert auch tatsächlich zwischen diesen Exzessmomenten, wo der Film halt wirklich so komplett durchdreht und einfach so die totale, so ein Gigatonismus anstrebt im Moment, passiert auch nicht viel. Wohingegen Tyler Rake sich jetzt 120 Minuten quasi gleichförmig vorwärts bewegt, aber es gibt überhaupt nicht diese Momente, an die man sich zurückerinnern kann, weil es ist halt, es fehlt total dieses Übertriebene, so dieses Wahnsinnige. Und das liegt, glaube ich, auch einfach wirklich sehr daran, wo, unter welchen Umständen oder für welches Publikum der Film halt eben gemacht worden ist. Weil Netflix will halt eben nicht die Nische an Leuten, die gute Actionfilme schätzen, erreichen, sondern ich glaube, Netflix will mit diesem Film viel mehr eben alle erreichen. Also der ist ja irgendwie zum größten Teil auch brutal, aber nie wirklich brutal. Der hat irgendwie Action, aber die Action ist jetzt auch irgendwie nie wirklich krass oder überzogen. Da ist irgendwie so ein bisschen Emotion drin, um zu rechtfertigen, warum er so viel Action zeigt. Aber das ist jetzt auch irgendwie, der Film ist für mich auch so nicht so ganz was Halbes und nicht so ganz was Ganzes irgendwie, falls du mir folgen kannst.
Ja, ich kann dir da folgen. Ich kann dir da auch zustimmen. Ich muss jetzt direkt denken, weil wir über die Erwachsenenvideotheken gesprochen haben. Man sagt ja auch in so Exploitation-Filmen, das hat auch irgendwie seine Wurzeln im Pornofilm. Und es gibt ja auch viele Regisseure, sag ich jetzt mal, aber RegisseurInnen sind ja doch wahrscheinlich doch eher Regisseure gewesen, die halt in beiden Bereichen tätig waren. Und da ist ja auch diese Exzessstruktur, dass man sagt, es läuft auf den Höhepunkt hinaus und dazwischen ist halt irgendwie so eine clipartige Sache und man wartet irgendwie auf den Höhepunkt, der da kommt oder die Sexszenen. Ja, und irgendwie ist Tyler Rake wie so, der ist halt irgendwie es ist ein Film ohne Höhepunkte. Ja. Bewusst doppeldeutig formuliert jetzt.
Ist irgendwie Sex oder Orgasmus, wenn man es auf diese Sprache runterbrechen kann.
Irgendwie ist dieser Film so und da wollte ich auch jetzt mal auf was hinauslaufen, was, glaube ich, so ein Kernaspekt ist von dieser ganzen Netflix-Kultur. Das ist so eine seltsame Clipartigkeit und ich glaube, diese Videotheken-Exploitation-Filme haben ja auch diese Clipartigkeit, wie es halt auch aus dem Porno ist. Man überspielt, man hat die Dialogsequenzen, um die irgendwie versuchen, die Sexszenen zu verbinden. Und man hat dort die, in so Videothekenfilmen auch die Dialogsequenzen, um die Action- und Horror-Splatter-Sequenzen zu verbinden. Ist ja auch passend, dass du Fulci angesprochen hast, weil da sind ja auch vor allem Sequenzen berühmt. Aber ich habe das Gefühl, bei diesen Netflix-Filmen, es ist so ganz seltsam. Es ist so ein seltsames Verzeihen. Also es ist so, der verzeiht dir, wenn du mal ganz kurz abwesend bist. Also es ist wirklich so, dieser Film ist schon fast förmlich gemacht dafür, dass wenn dann so ein bisschen Dialoge sind oder die versuchen, die Story voranzutreiben und keine Action ist, da kannst du auch mal aufs Handy gucken. Da kannst du mal mit Freunden sprechen. Da kannst du hier Netflix und Chill, kannst du dich mal mehr dem Chillen widmen. Das ist ganz seltsam. Dieser Film erlaubt es dir total auch einfach mal auszusteigen. Es ist wirklich nicht konzipiert darauf, mal gebannt zu gucken. Und ich würde behaupten, diese Videothekenfilme haben auch so eine seltsame, clipartige Struktur. Aber zumindest gibt es diese Spitzen, die sich so ein bisschen entlohnen. Und hier gibt es nicht mal diese Spitzen, die auch nicht Also ich wurde beim Sehen selten entlohnt.
Ja, der Film ist irgendwie schrecklich undynamisch, habe ich einfach festgestellt.
Voll.
Und das ist auch irgendwie so ein, das ist auch tatsächlich so ein generelles Problem, was ich auch mit vielen modernen Blockbustern habe, auch wenn das jetzt ein bisschen weit führt. Irgendwie habe ich das Gefühl, man traut seinen Zuschauern auch irgendwie nicht zu, mal so mit ein bisschen was Extremeren umgehen zu müssen. Es geht ja auch einfach darum, es muss halt, ja, je weniger Spitzen man jetzt hat, sowohl nach oben als auch nach unten eben, also Exploitation, Videotheken, Film, gibt es halt auch lange Passagen, in denen nicht so viel passiert, das ist jetzt eher eine Spitze nach unten, aber dann halt auch diese super krassen Ekelsequenzen, die sind die Spitzen nach oben, also wenn man sich wie so eine Soundwave vorstellt, ist Tyler Rake halt einfach eine konstante Linie und es gibt überhaupt nicht diese Ausschläge nach oben und unten, was ja natürlich auch irgendwie einfacher ist, wenn man halt seine Filme auf ein Publikum zuschneidet, die jetzt vielleicht gar nicht so sehr neugierig sind, wo sie der Film hinführt, sondern die einfach eben 2 Stunden lang sich da einfach so treiben lassen und halt nebenbei auch mal die Geschirrspülmaschine ausräumen oder so.
Ja, voll. Ich finde ganz spannend, dieses mit, was du mit Soundwaves meintest, und das kann man ja auch noch weiterdenken, dass man sagt, eben auch die Nischen-Musikgenres, ob es jetzt irgendwie Noise, Black Metal und was es dort alles gibt, betrachtet, dann sind das ja auch meistens Soundwaves, die auch dazu zu neigen, vielleicht so schlechten Ton zu haben, dass alles extrem leise ist oder eben auch mal übersteuert. Und wenn man das mal weiterdenkt, dann ist es eben auch bei Netflix so, dass es eben auch diese clean produzierten Popsongs sind, die irgendwie jedem gefallen sollen. Und kann man mögen oder nicht mögen.
Ich glaube halt, Tyler Rake ist auch kein Film, den jemand wirklich mag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, oh, du musst dir Tyler Rake Extraction angucken, ist der krasseste Film überhaupt. Es gibt auch, glaube ich, niemanden, der jetzt sagt, der Film ist totaler Rotz, guck dir den bloß nicht an. Der Film ist einfach so total so,
Ja, genau, das ist so, und das ist halt auch das, was mich so stört. Also es ist wirklich so, es ist nicht so, er ist nicht mal so, dass ich mich tierisch drüber aufregen kann, aber er ist auch nicht so genial, dass ich den total feiern kann. Es ist halt wirklich total austauschbar. Und ich glaube, ja, um nochmal diese Spanne zu unserem Hauptthema zu finden, den Bogen da zu spannen. Ich meine, wir haben immer über Nische gesprochen und dieses Film-Nerdtum. Und man geht in die Erwachsene-Videothek und leiht sich da den krassen Schocker aus. Man muss ja auch sagen, ich habe auch in der Videothek, gab es auch die Leute, die einfach gesagt haben, so Pre-Streaming-Zeitalter, ich gucke jetzt mal mit meinem Partner oder meiner Partnerin, gucke ich jetzt mal den neuen Blockbuster-Film, der jetzt auf DVD raus ist, oder gucke den mit Freunden zusammen. Und diese Leute werden halt mit diesen Netflix-Filmen, glaube ich, abgeholt. Und das ist auch komplett unwertend gemeint. Ich weiß nicht, ich würde mir schon wünschen, dass auch solche Leute sich dem Trash und der Hochkultur mehr öffnen würden. Aber diese Leute, für die ist dieser Film. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die den richtig geil finden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, das hatten wir auch in der Recherche schon oft zusammen besprochen, dieser Film, da wird doch kein Mensch sagen, ich gehe jetzt ins Kino und gucke mir diesen Film an.
Das wäre auch meine letzte abschließende Frage geworden. Ich wollte noch die Frage zum Abschluss dieses Films stellen. Glaubst du, dieser Film hätte im Kino irgendwie eine Chance gehabt? Und ich beantworte die Frage einfach selbst mit, ich glaube nein, ehrlich gesagt.
Er hätte vielleicht Chance gehabt, weil halt Chris Hemsworth mitspielt und dann die Star Power schon ein Faktor ist. So. Und Leute sagen, ja.
Aber ich glaube, diese Art Film, da ist er dann jetzt doch auf eine ganz komische Art schon wieder zu nischig und spricht nicht ein breit genuges Publikum an, weil er halt eben doch, ich glaube in Deutschland sogar ab 18 ist, USA Rated R im Kino, wäre das so ein Film gewesen, der sich eher an ein erwachseneres Publikum gerichtet hätte. Ich glaube auch, dass der von den Zuschauerzahlen wahrscheinlich so ganz okay-ish performt hätte, aber niemals so dieser Ultra-Hit geworden ist, jetzt wie er eben auf Netflix ist. Nochmal zur Erinnerung, es ist der meistgestreamte Film auf Netflix.
Ja, es
im Kino hätte er das nie erreicht.
Voll. Ich glaube, er hätte voll okay performt. Und ich glaube, auch ein Riesenfaktor ist halt, was du ja auch so ein bisschen anklingen hast lassen, dieser Film bedient da auch so ganz stereotype Bilder von Männlichkeit, wo sich dann, glaube ich, auch viele Leute wiedersehen oder sich danach wiedersehen, als sich auch da romantisiert nach sehnen. Und vielleicht hätte das auch ein paar Leute in die Filme gelockt, weil man sieht den taffen, harten, gestählernen, klassisch männlich schicken Chris Hemsworth. Und das hast du ja auch schon anklingen lassen. Er zeigt dann aber doch Gefühle, weil wenn es um die Familie geht und um Kinder, dann kann auch der harte Mann mal Gefühle zeigen und dann ist er irgendwie doch gebrochen und so. Und ja, das fand ich auch irgendwie, das sind halt Filme, die den Status quo nicht hinterfragen, und ich würde sogar behaupten, dass in diesen nischigen Videotheken, Exploitation-Filmen vielleicht sogar mal der Status quo hinterfragt wird oder halt auch so eine Over-the-Top-Darstellung war von eben auch so einer stereotypen Männlichkeit, dass man das fast schon als Parodie begreifen kann, und diese Doppelbödigkeit ist halt bei Tyler Rake null gegeben.
Null.
So. Übrigens, ich würde jetzt rübergehen zum nächsten Film.
Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, wir fasern gerade ein bisschen aus. Wir haben auch nichts Neues mehr zu sagen über Extraction, was nicht unbedingt gegen uns spricht, sondern eher gegen den Film. Da gibt es auch einfach nicht so viel zu sagen vielleicht. Ja. Deswegen gehen wir doch mal weiter und bewegen uns jetzt doch ein bisschen von der Videothek weg. Wir verlassen die Videothek und nähern uns so ein bisschen eher Richtung Hochkultur an. Denn Netflix ist ja, also eine Hochkultur in ganz große Ausführungszeichen übrigens, Denn Netflix gibt sich ja nicht damit zufrieden, nur die Pseudo-Blockbuster für alle zu produzieren. Da ist ja noch ein bisschen mehr dahinter. Netflix ringt ja auch um die großen Filmpreise und will mit angesehenen RegisseurInnen zusammenarbeiten. Nämlich eben bekanntesten wahrscheinlich Martin Scorsese für The Irishman und eben David Fincher für Mank. Der zweite Film ist, den wir heute noch umreißen, um so ein bisschen dem Mysterium Netflix auf die Spur zu kommen.
Ja. Ja, ich spring da jetzt mal direkt rein, nachdem du da so eine schöne Überleitung gemacht hast. Und ich werde auch sagen, das, was du gerade gesagt hattest, ist ein Riesenfaktor, nämlich dass Netflix, es wirkt fast schon so, als hätte Netflix dort so Minderwertigkeitskomplexe, also ein riesiges Millionenunternehmen, versuche ich jetzt mal kurz zu psychologisieren. Man hat richtig das Gefühl, dass sie so zeigen wollen, nein, wir sind nicht mehr diese Online-Videothek von früher, wir machen jetzt auch Groß-Hollywood. Und Mank, und jetzt wiederhole ich auch ganz viel, was, glaube ich, auch in Unmengen an Zeitungsartikeln und Essays schon erwähnt wurde, das werde ich jetzt ein bisschen nochmal repetitiv erwähnen, ist halt einfach, dieser Film schreit in jeder Pore, Achtung, Anspruch, hier geht es sogar um Hollywood und wir sind irgendwie reflexiv und wir haben auch noch diesen seltsamen Schwarz-Weiß-Retro-Look, der aber irgendwie mehr an einen Instagram-Filter erinnert, als wirklich radikal zu sagen, wir versuchen jetzt hier eine Ästhetik von früher aufleben zu lassen. Dieser Film ist extrem streberhaft, der irgendwie gefühlt Fleißpunkt an all die Leute verteilt, die halt diese ganzen Referenzen begreifen. Und allein schon diese Story ist so nischig, dass man sagt, es geht um diesen den Drehbuchautor von Citizen Kane. Und aber selbst dort irgendwie will man dann ganz viel reindeuten noch. Es geht um Politik und es ist ganz skurril. Es wirkt wie der komplett andere Pol von Tyler Rake. Aber alles, was wir gerade gesagt haben, fühlte ich auch dort irgendwie, weil der Film hat mich unglaublich fahl zurückgelassen. Ich fand ihn stellenweise besser als Tyler Rake, was aber nicht viel bedeutet, weil er hat vielleicht ein paar spritzige Komödie und Gary Oldman spielt das ganz cool. Aber ja, es ist so ein Film, der irgendwie so eine ganz seltsame Minderwertigkeitskomplexe ausstrahlt. Und vielleicht ist auch David Fincher die genau richtige Wahl, weil David Fincher möchte vielleicht, hat man das Gefühl, in den letzten Jahren wollte er immer wieder beweisen, ich bin nicht nur dieser Werbe- und Musikvideoregisseur, den ihr von früher kennt. Nein, ich kann auch große Kunst. Und irgendwie haben sich da vielleicht dann auch zwei gefunden.
Ja, also bei Mank ist vor allem, auch war auch schon bei The Irishman eben, bei mir ist dann immer die Frage im Kopf immer rumgeschwirrt, warum macht Netflix das eigentlich? Also was erhoffen die sich dadurch, dass sie solche Filme in ihr Portfolio mit aufnehmen? Denn es sind ja, anders als jetzt zum Beispiel eben Tyler Rake, Filme, die ein super nischiges Publikum ansprechen. Und das ist, habe ich gerade so die Erkenntnis gehabt, tatsächlich ist sowas wie Mank schon fast mehr der Videothekenfilm als Tyler Rake, weil Tyler Rake soll ja am besten allen gefallen und Mank spricht halt nur die totale Nische an, eben die Filmliebhabenden, Und man darf halt wahrscheinlich auch bei Mank nicht außer Acht lassen, dieser Film wirkt auch wirklich krass darauf gepolt, möglichst viele Oscars abzuräumen und möglichst viele Preise. Also kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen, es ist so ein totales Prestigeprojekt und David Fincher ist ja schon mittlerweile ein recht angesehener Filmemacher. Es hat ja auch so weit geklappt. Mank ist für 9 Oscars nominiert und die werden ja jetzt auch bald verliehen. Wir werden dann sehen, ob er auch erfolgreich ist und ob Netflix jetzt wirklich die dicken Oscars endlich in ihr Regal stellen kann und dann den Checkmark haben kann. Ja, hier auch, wir haben den Oscar, wir können auf Netflix jetzt bewerben mit Oscar-prämierte Streaming-Plattform, blöd gesagt. Aber worauf ich das jetzt eigentlich nochmal hinausgehen wollte, ist, glaubst du, bei Netflix gibt es Leute, die sagen, ja, wir lieben Film, aber trotzdem, weil das sagen die auch immer gerne selber, dass ihnen das total wichtig ist und dass sie eben auch Film fördern wollen? Oder glaubst du, hinter sowas wie Bank stecken nur rein wirtschaftliche Interessen, weil man halt auch die Filmliebhaber als potenzielle Zielgruppe sieht?
Puh, ich habe das Gefühl, du hast jetzt einen großen Sprung schon zu so einer Endthese irgendwie gemacht. Aber ich wollte mal ganz kurz sagen, du meintest, das ist so eine extreme Nische. Ja, es ist ja auch eine groteske Nische. Die Hollywood-Anspruchsnische, nenne ich es mal. Weil wir wissen ja beide, diese Hollywood-Oscar-Filme sind halt total seltsam. Das sind halt diese Filme, wo Hollywood dann doch mal ganz kurz sagt, ja, irgendwie machen wir auch Kunst. Aber halt nur wirklich irgendwie. Das sind dann so Filme wie Green Book, die dann irgendwie so ein Thema wie Rassismus als Feel-Good-Movie-Deal präsentieren, wo man dann irgendwie auch ein komisches Gefühl hat, aber dann sagt man, ja, guck mal, wir haben ja das ernste Thema Rassismus verhandelt und das irgendwie auch in ganz schicke Bilder gegossen. Und ja, ich weiß halt nicht, inwieweit das eine Nische ist. Ich glaube, das hat mich gerade total beschäftigt, was du gerade gesagt hast. Oder ob es eben dann auch doch eine breite Masse dann anspricht. Ich weiß es nicht. Vielleicht schneiden wir das auch alles raus, was ich gerade gesagt habe, aber das wollte ich nochmal erwähnen.
Ja, also der Punkt, ich finde halt, Mank wirkt als Film unglaublich nischig. Der ist in Schwarz-Weiß, da geht es um irgendwie einen Drehbuchautor für einen Film, der vor vielen, vielen Jahren eben entstanden ist. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der durchschnittliche Netflix-Gucker sagt, oh ja, das sieht interessant aus, wenn der durchgeknallte Gary Oldman hier den alkoholisierten Drehbuchautor mimt. Das werde ich mir jetzt heute Abend schön angucken. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie damit eben dieses Netflix-Publikum auch erreicht, die halt eben eher sowas wie Tyler Rake gucken.
Ja, okay, ja, verstehe ich. Ja, dann greife ich nochmal deine Frage auf. Ja, ich glaube, dass das Traurige und Bittere ist, dass es wahrscheinlich wirklich doch alles sehr finanzielles Kalkül ist und man auch diese RegisseurInnen immer alle einkauft, dass man so eine Art Portfolio hat. Und so funktionieren ja auch die Oscars. Die Oscars sind ja wirklich vor allem Branchenpreis, dass man in seinen Lebenslauf schreiben kann als filmschaffende Person, ja, ich habe auch einen Oscar schon gewonnen. Dann sitzen die Geldgeber, sind dann vielleicht bisschen positiver dir gestimmt. Und dass jetzt auch Netflix sagt, das wollen wir jetzt irgendwie prestigemäßig, wollen wir jetzt auch gerne einen Oscar haben, dann kriegen wir auch wieder diese Minderwertigkeitskomplex, was ich angesprochen habe. Dann kriegen wir auch nochmal von der großen Branche die Anerkennung. Und ich habe trotzdem das Gefühl, man hat immer das Gefühl, es geht wirklich viel darum, Hauptsache so viel mich abzugreifen, weil die meisten Filme, die dann auch die großen RegisseurInnen, es gibt ja auch Frauen, die sie einkaufen, drehen dann auch keine wirklich guten Filme für Netflix. Aber man hat zumindest Steven Soderbergh und Co. auf seinem Paycheck und kann sagen, den haben wir auch im Programm. Und Irishman fällt da für mich ein bisschen raus, weil er ist halt in jeder Sekunde auch ein typischer Scorsese-Film. Es ist halt so ein typischer Film, wo man anhand des Mikrokosmos-Mafia ganz große Weltthemen erklärt und aufmacht. Aber auch da wieder, Netflix war vor allem interessiert, Scorsese auch noch in ihr Portfolio aufzunehmen und nicht dort ein tolles Spätwerk von Scorsese zu fördern. Und ich möchte noch mal zu diesem, was du dort ansprichst mit, die wollen auf allen Hochzeiten tanzen. Es gibt ja sogar auch diesen Film We Were the Night, der sowas ist wie Netflix The Raid, also dass sie selbst die Nische indonesisches Actionkino, was ja auch eine krasse Nische ist, selbst dort irgendwie versuchen reinzuspringen. Und dieser Film wirkte auch sehr fahl und schal auf mich, weil er halt irgendwie auch wie so wir versuchen jetzt unseren The Raid zu machen oder unseren Headshot zu drehen. Und ja, es ist halt auch mit Roma und was Netflix sich dort einkauft. Und ich will doch mal zurückgehen mit, was du meintest, ist es wirklich alles finanzielles Kalkül? Und es spricht dafür, das finanzielles Kalkül ist, dass sie zum Beispiel Kinos total schwer machen, diese Filme ins Kino zu bringen, das total nicht fördern. Wo man als echter Filmbegeisterter sagen würde, oh, Filme gehören ins Kino, da müssen sie jetzt auch hin. Und genauso ist es auch, dass sie ja auch diese Form von Filmrezeption, die halt ist, es muss alles so viel Komfort wie möglich haben, bloß nicht sich da irgendwie durchquälen, bloß nicht mit Inhalten konfrontieren, die vielleicht aus meiner Komfortzone rausgehen. Das spricht alles nicht dafür, dass man Filme fördern möchte. Und ich habe selber auch gedacht, es gab eine Zeit, wo ich sogar dachte, durch diese Minimierung vielleicht, dass so ein Film wie Auslöschung von Alex Garland, dass ich dort von Leuten gehört habe, die wahrscheinlich sonst niemals so ein Stalker-like Science-Fiction-Film geguckt hätten und vielleicht auch nicht Alex Garland-Fan sind, aber die gesagt haben, ja, das ist irgendwie so ein Film, das ist gerade der große neue Netflix-Film, ich gucke mir den mal an. Aber dort eben ist auch wieder durch diese Komforthaltung, bricht man den vielleicht auch früher ab und mittlerweile gibt es ein so großes Angebot, dass ich sogar glaube, dass selbst diese Filme, die vielleicht die Chance hätten, ein neues Publikum zu bekommen, eben doch in ihrer Bubble bleiben. Und ich glaube, es gibt ja auch nicht mehr den einen großen Netflix-Film, die sich denn alle angucken, sondern es gibt 1000 Netflix-Filme. Ja, es ist, ich bin jetzt so ein bisschen gerade in so einen Monolog verfallen, aber ich glaube, das ist so gerade mein trauriger Abgesang, den ich gerade angestimmt habe.
Ja, also ich persönlich, um auch mal ganz zum Anfang an diese von dieser Folge zu kommen, wo ich ja gefragt habe, was unsere ersten Gedanken und Gefühle gegenüber Netflix eben waren. Ich war ja auch lange Zeit dann irgendwie so ein bisschen positiv gestimmt, was Netflix anging, weil ich dachte so, ah, das ist ja cool, dann können ja auch irgendwie Leute ihren filmischen Horizont in einer gewissen Weise erweitern, indem sie halt auf Sachen stoßen, die halt eben nicht unbedingt innerhalb ihrer normalen Sehgewohnheiten liegen, also innerhalb von ihrer geistigen Blase eben. Tatsächlich habe ich jetzt mittlerweile eher das Gefühl, dass Netflix da in dieser Hinsicht überhaupt nichts tut, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie ich schon gesagt habe, dass jetzt irgendwie plötzlich ganz viele Leute sagen, ah, heute Netflix and chill, ja, lass mal Mank gucken oder so. Ich glaube, dass es halt auch, dass obwohl es dieses Überangebot bei Netflix gibt, dass die Leute dann trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen eher dazu gewillt sind, eben Sachen zu gucken, mit denen sie eher vertraut sind. Ich meine, die erfolgreichsten Sachen auf Netflix sind ja auch die ganzen Sitcoms, die früher immer im Kabelfernsehen rauf und runter liefen und jetzt halt eben noch auf Netflix rauf und runter laufen. Das Krasseste ist ja, dass sie irgendwie auch, ich glaube 2018 oder 2019 war das, haben sie ja Warner Brothers auch 100 Millionen Dollar gezahlt, damit sie Friends für ein Jahr haben können. Das finde ich völlig wahnsinnig. Wahnsinnig, diese Vorstellung, aber die wissen halt auch, dass dieses Publikum extrem wichtig ist für sie und ich glaube halt nicht, dass dieses Publikum sich Mank ansehen wird, auch wenn ich das schon ein paar Mal mittlerweile gesagt habe. Ja. Ich versuche immer noch, diesem Mysterium auf die Spur zu kommen. Will Netflix jetzt wirklich die Preise für Prestige? Man hat ja schon so, du hast ja die Dingsbums We Are The Night oder Here Comes The Night oder wie der heißt, erwähnt, der ja schon auch ein bisschen mehr in die Nische geht. Sogar noch nischiger als jetzt Tyler Rake eben. Aber auch das, habe ich das Gefühl, sind so Filme, die versinken dann so sang- und klanglos auf der Plattform. Und ich glaube, das würden auch nur Leute suchen, die da ganz bestimmt danach suchen, womit wir wieder so ein bisschen bei den Videothekenfilmen wie eben Tanz der Teufel oder so gelandet wären.
Ja, es ist halt, und das fällt jetzt nochmal ganz weit aufzumachen. Also Moritz, wir haben ja auch in unserer Vorab-Recherche auch uns diesen neuen Vorab-Trailer von Netflix angeguckt oder Vorschau-Trailer. Und wir haben ja beide auch gesagt, das ist eher wie so ein Investoren-Trailer. Und das ist dann wirklich so, dass man sagt, gucken Sie mal hier, wir haben die und die Stars, die haben wir alle schon mal da. Und dann kann man auch sagen, gucken Sie mal, wir haben nicht nur die Adam Sandler-Komödie im Programm, wir haben auch noch indonesische Actionfilme im Programm und wir haben auch noch die pseudo-anspruchsvollen Filme im Programm. Das ist, können wir alles abdecken. Ganz, ganz toll. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ich habe jetzt von diesem Trailer auch nicht viel mitbekommen, was da jetzt für großartige Filme kommen. Irgendwie irgendwas mit Leo DiCaprio soll jetzt ganz Tolles kommen.
Genau, es gibt diesen Film von Adam McKay mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence tatsächlich. Das wird wohl auch so der große Netflix-Film des Jahres. Aber dieser Trailer, wer ihn nicht gesehen hat, dieser Trailer ist halt wirklich, der besteht aus so 5-Sekunden-Schnipsel von Filmen, wo man einfach nur die Darsteller sieht. Man hat überhaupt keine Ahnung, worum es in diesem Film irgendwie geht. Es geht einfach nur darum, hey, wir haben diesen Film und da spielt jetzt Gal Gadot und Dwayne The Rock Johnson mit und wir haben diesen Film mit Leo und Lawrence und wir haben irgendwie so einen Film mit Melissa McCarthy und zwischendurch werden halt FilmemacherInnen zwischengeschnitten, die uns erzählen, so, ja, hier, dank Netflix kann ich jetzt auch meinen tollen Film umsetzen und toll Netflix und wir haben alle Spaß zusammen und Netflix ist eine riesige, glückliche Produktionsfirma, Familie, wo alle ihre Chance bekommen und alle ihre Plattform finden und ihre Geschichten erzählen können. Und irgendwie finde ich diesen Trailer extrem nichtssagend, einfach weil ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es in diesem Film jetzt geht. Also der Inhalt letztendlich ist total egal an diesem Film. Und ich glaube, das ist auch so, ja, so ein bisschen das Fazit, was ich so ein bisschen für mich gezogen habe, dass Netflix im Prinzip es eigentlich auch egal ist, was in ihren, wie ihre Filme jetzt sind in der Qualität. Es geht da auch einfach, wie ich ganz am Anfang auch gesagt habe, um hier nochmal full circle zu gehen, ich habe ganz am Anfang ja auch gesagt, dass bei Netflix eher die Quantität entscheidend ist und nicht die Qualität. Und Netflix macht das insofern, dass sie halt einfach super viel ankündigen mit super großen Stars und Filme, die nach großem Kino aussehen. Also es kommt ja auch dieser Army of the Dead mit Matthias Schweighöfer von Zack Snyder. Das wird auch nochmal schräg. Und Und die ganzen Regisseure werden einfach alle geholt, die können sich da theoretisch frei austoben, aber so richtig geil wird das gefühlt irgendwie nie. Ich war bis jetzt noch nie von so einem Netflix-Film, den Netflix selbst produziert hat, also sowas wie zum Beispiel Uncut Gems zählt nicht, weil das war in den USA lief der ja auch im Kino, in der H24-Produktion oder auch Roma lief in Mexiko tatsächlich im Kino, da hat Netflix sich auch nur die Filme schon eingekauft. Die zählen deswegen nicht, aber ich habe noch nie so eine Netflix-Produktion, die sie wirklich produziert haben, gesehen, wo ich dachte so, boah, krass, das ist jetzt aber geil. Das sieht irgendwie immer nach außen, nach viel aus, ja, ist dann aber meistens nicht der Fall. Was auch wieder so ein bisschen, um nochmal das Thema Videothek zum Abschluss aufzugreifen, Videothekenfilme werden aber eigentlich auch so ähnlich produziert, nur unter anderen Vorzeichen. Die werden halt produziert, damit du ein krasses Cover gestalten kannst und krasse Gewaltszenen auf die Hüllen packst, damit die Leute denken, oha, da geht's richtig zur Sache, den Film will ich sehen. Da kann man schon so eine gewisse Parallele wiedererkennen, auch wenn die weit hergeholt liegt. Ist, ich glaube aber, der entscheidende Unterschied eben, was Netflix eben hat, du im Prinzip, wenn du Netflix-Abonnent bist, hast du ja all diese Filme schon bezahlt und eigentlich kann es Netflix völlig egal sein, ob du diese Filme anfängst zu gucken, ob du die zu Ende guckst. Für sie zählt nur, dass sie eben dich auf die Plattform kriegen und dass sie dich dann halten. Und das Halten tun sie, glaube ich, vor allem, ja, indem sie viel ankündigen und einfach viel Content, das ist auch so ein Unwort, wenn man über Filme und Serien redet oder Kunst allgemein.
Ja, das, ja, voll. Ich habe es auch heute schon benutzt, das Wort Content, und ich glaube, ich habe auch zeitgleich gedacht, scheiße, das ist kein schönes Wort.
Ja, ich meine, für Netflix bist du als Abonnent ja genauso viel wert, auch wenn du die Plattform nie benutzt, solange du sie eben bezahlst und dann halt irgendwie ist der so als Karteileiche vor dich hin, siehst du, ob das jetzt irgendwie so ein Jamba-Spar-Abo von früher war, um jetzt nochmal ganz abstrus zu werden. Aber im Endeffekt müssen sie nur ihre AbonnentInnen auf der Plattform halten können, wohingegen du in der Videothek ja schon die Filme einzeln aussuchst, ausleihst und eben auch bezahlst. Da muss man ja schon so aus der Masse hinausstechen. Bei Netflix ist es aber so, wir haben euch eh alle schon. Was ihr macht, ist uns egal, aber da kommt noch bald was.
Ich finde halt auffällig, dass es wirklich so McLuhan-like halt einerseits darum geht, wie die Art und Weise, also die, das, ich nenne es jetzt mal auch Medium, das Medium Netflix gibt eben auch die Inhalte vor, die Art und Weise, wie dort Filme präsentiert werden, das Dispositiv des Zuhause-Sitzens formen eben auch diese Filme. Und ich finde auch auffällig, aber auch diese Filme, Netflix formt dort auch eben den Zuschauer und hat dort auch auf den Einflüsse, weil es eine bestimmte Art des Filmrezipierens total propagiert. Und da kommt dann sogar noch Corona hinzu, dass sogar die eigentliche und schönere und meines Erachtens fördernswerte Art der Kinorezeption, nämlich der Filmrezeption, nämlich im Kino, jetzt sogar auch noch wegbricht. Was ich ganz Riesenfaktor finde, ist, dass man immer das Gefühl hat, dieses Videothekenerbe wurmt Netflix. Wenn ich Netflix jetzt wirklich als einen Menschen versuche zu, als Menschen mir vorstelle, ich gerade versuche zu psychoanalysieren, würde ich sagen, es sind ganz komische Minderwertigkeitskomplexe da drinne, dass man sagt, oh, wir sind immer noch diese kleine Online-Videothek, die DVDs verschickt und jetzt wollen wir es allen beweisen. Nein, sind wir nicht. Wir sind genauso ein großes Kino, genauso ein großes Filmstudio und wir zeigen es euch. Und deshalb fühlt sich so ein Film wie Mank auch so seltsam an, weil man das Gefühl hat, die ganze Zeit, da schreit einer die ganze Zeit raus, oh, guck mal, ich bin auch ein großes Kino, ich bin anspruchsvoll und ich möchte das jetzt mal komplett auf Netflix beziehen, dass die ganze Zeit rausschreien möchte, wir sind auch ein großes Filmstudio. Aber eigentlich sind die Filme dort ziemlich egal. Und ja, ich weiß doch nicht so ganz, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt eine schöne Analyse von Netflix uns erarbeiten können. Ob das jetzt schon eine, wir würden sagen, Videotheken hatten dort irgendwie einen Charme und vielleicht ging es in Videotheken dann doch auch mal mehr um Filme als nur ums Geld. Und Videotheken haben auch diese krasse Art des Filmrezipierens, auch wenn es dort sich ins Private schon zurückzog, nicht ganz so krass propagiert. Genau, vielleicht hast du ja noch ein paar Worte dazu, dass wir unser Thema noch mal ganz generikt auf Videothek, Netflix, Vergleich beziehen. Aber ich habe jetzt mal meinen kleinen Abgesang schon mal vorausgeschickt.
Ja, ich denke, ich komme jetzt auch zu meinem Schlussfazit. Also irgendwie, ich finde, wir haben unsere anfängliche These eben, dass es zwischen Netflix und den Videotheken doch durchaus auch heute noch viele Parallelen gibt. Ist jetzt nicht alles identisch, aber es ist schon vieles ähnlicher, sogar mehr, als ich ursprünglich angenommen habe. Trotzdem finde ich irgendwie, fühle ich mich dadurch jetzt nicht unbedingt mehr zu Netflix hingezogen, sondern eher im Gegenteil, weil ich eher das Gefühl hatte, sie nehmen irgendwie das Schöne an so einer Filmkultur und destillieren das so lange, bis irgendwie so alles, was so ein bisschen anders schmeckt, weggespült wurde und es ist einfach nur noch so einen einheitlichen Brei klingt. Und ich finde es ein bisschen schräg, jetzt die Folge mit diesem Schluss quasi enden zu lassen, weil ich glaube, sehr viele Leute sind genau dieser Meinung auch und wir haben jetzt hier in der Hinsicht nichts revolutionär Neues rausgefunden, was so ein bisschen unbefriedigend wird, aber nicht desto trotz ist es halt auch ein sehr komplexes Thema. Ich muss auch sagen, da wir jetzt auch sehr viel negativ über Netflix geredet haben, muss ich auch noch zum Abschluss was Positives sagen. Also diese Demokratisierung von Filmen finde ich schon grundsätzlich eine sehr gute Sache, weil Kunst und Kultur sollte ja schon einem möglichst breiten Publikum immer zugänglich sein, mit möglichst wenig Umwegen und so weiter. Das macht Netflix da in der Hinsicht schon ganz gut. Als reine Plattform ist mir das auch irgendwie alles durchaus sympathisch, aber ihre Inhalte sind mir so egal, wie sie Netflix, glaube ich, auch irgendwie selbst egal sind.
Ja, es ist halt genau nochmal ein anderes Abschlussbeispiel. Wenn man sich so einen Film wie The Platform anguckt, Netflix hat gemerkt, Parasite, okay, irgendwie linkspolitische Genrefilme haben auch irgendwie eine Käuferschaft. Jetzt kaufen wir uns den Film ein. Es wirkt wieder sehr kalkuliert, aber andererseits hatte ich bei dem Film das Gefühl, da haben schon viele Leute drüber gesprochen und da haben dann plötzlich vielleicht auch viele Leute einen Film geguckt, den sie sonst nie geguckt haben. Also wieder mein Auslöschungsbeispiel klingt da so ein bisschen nach und vielleicht kann ich sagen, ich hatte bei dem Plattformfilm das Gefühl, dass meine Hoffnung, dass Netflix auch dazu führt, dass Leute doch mal mit anderen Filmen in Kontakt kommen, die sie nicht gucken, sonst, dass da doch mal passiert. Und man muss auch andererseits sagen, Netflix hat halt so viel Geld, dass die auch sagen, ey, wir können auch wirklich ganz viel produzieren und schießen Geld in alle Richtungen. Das kann ja auch Potenzial besitzen, es ist nur sehr ernüchternd, glaube ich, dass man das Gefühl hat, häufig kommt dann dieses komplett Durchdestillierte raus, was du beschrieben hast. Aber ja, vielleicht mal ein bisschen positiv. Netflix hat viel Geld und wirkt auch nicht immer knausrig mit der Kohle, sondern schießt die auch immer wieder mal raus für Projekte. Dann hat zum Beispiel auch Irishman gerettet. Und zu dieser Demokratisierung, das fand ich auch ganz spannend. Das wäre jetzt ein Riesenthema, aber man kann ja, wir haben jetzt immer über diese Formung einer neuen Art des Filmrezipierens gesprochen. Ich meine, das kann man auch total positiv sehen, dass man sagt, ja, ein Film, den heiligen Ernst damit zu rauben, ist ja auch was Positives. Man kann dort frei rumschalten. und ich bin komplett demokratisch, ob ich, wie ich den Film gucken will, von vorne nach hinten, und ich kann, also das rauszureißen aus dem Kino, wo du dem Film ja auch ein bisschen ausgesetzt bist, wo wir ja wahrscheinlich auch einen großen Reiz drin sehen können, andere wieder sagen, sie finden das total toll, diesen Film beherrschen zu können. Und das ist jetzt nur ein riesiges Thema, da geht es dann auch um riesige Themen, wie ist das Kinodispositiv allgemein, wie, was für eine Lust empfindet man vielleicht auch, sich dem Kino auszusetzen, was für eine Freude haben andere Leute, darin auch den Film zu beherrschen. Ich sag mal jetzt so abschließend, wir beide sind uns, glaube ich, sehr einig darüber, dass wir das nicht so schön finden und wir ganz subjektiv sagen, wir mögen das klassische Kinodispositiv lieber und finden auch nicht gut, was dort für eine neue Art des Filmeguckens herangeformt wird. Und das sagen wir jetzt mal ganz subjektiv, und vielleicht gibt es auch mal Netflix Folge Teil 2 mit einem Gast, der total der Netflix-Fan ist und diese Demokratisierungsprozesse auch in der Art und Weise des Filmschauens total toll findet. Also vielleicht ist das ein positiver Ausblick, dass wir beide auch da diskussionsfreudig sind. Wir bleiben offen.
Auf dem Present Screen.
Auf dem Present Screen. Tschüss.